Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ich da bin. Schön, dass Jesus da ist. Mehr brauchen wir gar nicht eigentlich. Wäre natürlich schön, wenn noch mehr dazu kommt, aber wir fangen mal so an einfach. Ja. Heute wird's spannend. Vielleicht gibt's Premiere heute, deswegen mal gucken. Vielleicht lasse ich das Konzept einfach komplett weg. Ich habe schon ein paar Tage so die Unruhe, dass das irgendwie nicht so wahr ist, was ihr da jetzt für heute vorbereitet habt, dass das nicht so die Botschaft ist für euch heute Morgen. Und das Problem ist, dass ich bisher noch immer nicht weiß, was die Botschaft für euch heute Morgen ist. So, ich lebe gerade aus dem Glauben. Aber das, was mir jetzt einfach so ins Herz kommt, ist die ganze Zeit, da werde ich einfach mal was drüber sagen und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also, wir haben vorhin das Lied gesungen, oder gerade, über diesen Wind Gottes. Wir kennen das vielleicht aus Johannes 3, Jesus hat gesagt, der Wind bläst, wohin er will, er kommt irgendwo, oder lesen wir es einfach, bevor ich es irgendwie versuche, auswendig gerade zum Zitieren, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, deswegen lese es einfach vor. Also, guck mal schön, genau. Jesus sagt, ich lese einfach vor, ihr braucht es nicht aufschlagen, das ist bloß ein Vers. Jesus sagt in Johannes 3, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ich habe jetzt nicht auf dem Herz die ganze Geschichte zum Lesen, ich erkläre es einfach ganz kurz. Nikodemus war ein Pharisäer, es war einer von den Obersten, also es war nicht bloß irgendeiner, sondern es war einer von den Obersten. Und er kam zu Jesus eines Nachts. Warum kam er nachts? Weil er natürlich Angst gehabt hat. Hätte man ihn tagsüber erwischt, wie er zu Jesus geht, hätte man natürlich erwartet, wenn er zu Jesus geht, tagsüber nur um Streit zu suchen. Wenn Pharisäer mit Jesus zusammengekommen sind, dann nur um Streit zu machen. Ja, das war eigentlich ihr Bestreben. Jesus hat, wenn man das mal so in der Bibel anschaut, recht wenig Gegenwind von den nichtgläubigen Menschen gehabt. Also die Zöllner haben nicht mit Jesus geschimpft, die Hure haben nicht über Jesus gelästert, wurden uns nicht überliefert. Die Römer haben eigentlich auch kein Interesse an Jesus gehabt. So Pilatus, dem ging es eher auf den Nerv, dass die den Jesus dem gebracht haben, der wollte eigentlich eher auch den Jesus wieder freilassen. Hat sich aber, sage ich mal, auch da versündigt, dass er dann aus lauter Angst vor dem Volk Jesus in ihrem Wille übergeben hat und ans Kreuz hat schlagen lassen. Also Pilatus hat ja auch gesündigt und hat auch hier seine Aufgabe nicht richtig ausgefüllt, aber trotzdem war es nicht sein Bestreben, in erster Linie Jesus auszuschalten. Die Leute, wo es Jesus am schwersten gemacht hat, waren die Religiöse. Und das habe ich immer wieder gemerkt, auch in den letzten Zeiten, so wenn man als Gemeinde irgendwas machen will oder wenn man als Kind Gottes vorangeht, kriegst du immer Gegenwind in erster Linie von den Religiösen. Und du kriegst auch in erster Linie da Probleme, wo die Religiosität in dir drinnen etwas kaputt macht. Jesus sagt jetzt zu ihm, dass ein Mensch das Reich Gottes nur dann sehen kann, wenn er von neuem geboren ist. Mir sagt immer nur in erster Linie, man muss von neuem geboren sein, um in den Himmel zu kommen. Das ist zwar richtig, du kannst nicht wiedergeboren sein, sonst kommst du auch nicht in den Himmel. Aber diese Wiedergeburt soll nicht nur hervorbringen, dass du Kind Gottes bist und einmal, wenn du dein Leben hier irgendwie geführt hast, in den Himmel kommst. Sondern Jesus sagt hier was anderes. Jesus hat hier gesagt, er sagt es im Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das heißt, du hast gar keinen Zugang zum Reich Gottes. Andere Übersetzungen sagen auch, du kannst das Reich Gottes nicht sehen. Jesus spricht ja also davon, dass man das Reich Gottes sehen kann, wahrnehmen kann. Und diese Wahrnehmung vom Reich Gottes kann nur passieren, wenn man aus Geist und Wasser wiedergeboren ist. Meine bisherige Auslegung ist die eigentlich, dass es bedeutet, man ist vom Heiligen Geist wiedergeboren, also er kommt in unser Leben und durch die Taufe wird das Ganze besiegelt. Aber es gibt auch andere Leute, die haben zumindest mal gesagt, das sollte wahrscheinlich eher als Symbol dafür stehen, diese Reinigung durch das Wasserbad des Wortes Gottes, also dass das Wort Gottes uns reinigt wie das Wasser. Ja, behaltet das für euch, was euch besser gefällt. Ich kann es nicht sagen, ihr habt eher die Tendenz zur Taufe gehabt, aber ist auch egal. Wichtig ist im Endeffekt beides. Taufe ist wichtig und ich sage, der, wo sich an die Bibel hält, lässt sich auch taufen. Also so gesehen brauchen wir auch nicht da schwierig rumdiskutieren. Jesus sagt also, ein Mensch, der vom Geist Gottes geboren ist, der ist dann so, den kann man vergleichen wie mit dem Wind. Ich wiederhole den Vers jetzt nochmal. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir sehen also der Heilige Geist, wir können ihn nicht irgendwie einfangen. Es funktioniert nicht, ja. Wer schon mal der Prediger gelesen hat, dem fällt auf, dass der Prediger immer sagt, das Streben von dem Menschen ist im Endeffekt ein Haschen nach Wind. Ich versuche, Wind einzufangen, ja. Es wird nicht funktionieren. Genauso wenig, wie es funktionieren wird, dass ich irgendwie zum Regenbogen laufe und da irgendwie versuche, da den Anfang oder das Ende zu finden. Es ist ein Haschen nach Wind. Und dieser Wind ist nichts Greifbares. Und ich habe so das Gefühl, dass mir als Christen oft, und also ihr kennt mich jetzt mittlerweile, ihr wisst, dass ich ein ehrlicher Typ bin, ich bin direkt, ich spreche es offen an, ich spiele mich jetzt nicht als Lehrer auf, der jetzt über die andere schlecht spricht oder auf jemand herabsieht oder sowas. Ich bin einfach ein Typ, ich spreche so wie mit euch persönlich. Ja. Also nehmt mir das nicht übel, wenn ich es immer so anspreche. Und das geht jetzt nicht bloß um euch, da geht es generell um die Christen, das ist mir so aufgefallen. Ich sehe es in meiner Jugendgruppe auch, oder an unserer Gemeinde, in anderen Gemeinden. Man versucht oft, der Heilige Geist irgendwie einzufangen, ja? Man versucht, einen Gottesdienst zu gestalten und sagt, ja, jetzt, ich probiere jetzt mal das zu machen und das zu machen. Wir haben unser Programm, unser Schema. Und jetzt muss der Heilige Geist in der Form fließen, wie wir das wollen. Und Gott ist gnädig. Also Gott ist gut. Gott sagt da nicht irgendwie, oh, die Menschen machen es jetzt nicht 100% so, wie ich will, jetzt kann ich nicht wirken. Wenn das so wäre, wird schon lange keine Gemeinde mehr geben und es wird gar nicht funktionieren. Wenn Gott nicht auf die Menschen eingehen wird, wird gar nichts funktionieren. Also wären wir ganz arm dran. Gott ist gnädig. Aber ich glaube, Gott möchte nicht nur in irgendwelche vorgelenkte Bahnen fließen können, sondern Gott möchte fließen können, wie er das will. Und wo das jetzt, wenn man diese Stelle so anschaut, sagt Jesus, der Geist weht, wohin er will. Du kannst ihn nicht irgendwie festhalten, du kannst ihn nicht binden. Und so sind auch wir, wenn wir vom Geist Gottes erfüllt sind, dass wir uns von Gott führen lassen sollen. Und nicht nach irgendeinem religiösen Schema vorgeht, sondern nach dem, was Gott für uns hat. Was wollte ich dazu zu sagen? Zum Beispiel vorhin, als der Matthias heute Morgen diesen Teil eingebaut hat, wo er gesagt hat, wir betet jetzt einfach mal, wir suchen Jesus, wir nehmen uns 10 Minuten Zeit, um auf Gott zu hören. Wie ging es euch da innerlich? Also, ihr braucht jetzt keine laute Antwort geben, denkt einfach mal innerlich nach. Wie ging es euch da innerlich? Ist das ein Anstoß für uns, wenn man sowas macht? Hört sich's nicht eigentlich so, dass er die Ankündigungen macht? Dann wird's Geburtstagskind, kriegt sei los. Dann macht man einen Lobpreis. Der darf aber nicht länger als 25 Minuten sein. Dann muss der Prediger seine 35 Minuten Zeit einhalten. Und dann müssen wir pünktlich um 23:30 Feierabend machen, damit wir alle heim zum Mittagessen kommen. Das ist so das Ding, was oft in uns drinnen ist. Und ich kann's auch zum Teil nachvollziehen. Weil im Gottesdienst, wenn Gott nicht wirklich wirkt, ist stinke langweilig und man will heimgehen. Kann ich auch verstehen. Ging mir auch schon. In manche Gottesdienste so. Zum Teil, wenn ich selber predigt habe, ging's mir schon ein bisschen so. Und deswegen ist das sehr grausam. Und deswegen muss ich einfach auch sagen, ich kann das auch verstehen. Aber andererseits ist es auch so, dass wenn wir immer Gott versuchen einzubinden in irgendwelche Gefäße, dass das nicht viel bringt. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, mir sagt jetzt Gott, du sollst auf dieser Spur wirken, dann fließt Gott vielleicht durch diese Spur. Ja? Machen wir jetzt Beispiel, es wären sagen wir 10 Zentimeter, wo Gott fließen kann. Aber Gott möchte vielleicht auf so einer Spur fließen. Aber mir sagt zu Gott, nein, nein, wir wollen diese Spur haben. Und Gott sagt, okay, ich gebe halt das, was ihr mir zur Verfügung stellt. Aber Gott möchte noch mehr machen. Und deswegen möchte ich einfach auch zu euch als Gemeinde sprechen, einfach auch sagen, oder zu uns als Gemeinde, als Christen generell, lasst uns einfach anfangen, die Dinge auf Seite zu tun, die uns bisher so plagt haben. Irgendwelche Strukturen, irgendwelche religiöse Vorstellungen, wie Gott sein muss oder wie Gott handeln muss. Wenn man in der Bibel schaut, Gott oder auch Jesus im Neuen Testament hat immer wieder unterschiedlich gehandelt. Er hat immer wieder andere Sachen gemacht. Ich habe das ja schon mal vorgelesen in einer Predigt mal. Jesus hat der eine so geheilt und der andere so. Zum einen hat er gesagt, sei sehend. Da hat er nur ein Wort gesprochen, im Vorbeilatschen. Sei sehend und ist davor gelaufen und der Typ ist sehend worden. Zum anderen hat er gesagt, geht hin und zeiget euch einen Priester. Und auf dem Weg, wo sie zum Priester gegangen sind, sind sie geheilt worden. Also Gott macht es immer wieder anders. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil Gott einfach dieses Schema, dieses Gleiche, diesen gleichen Trott einfach nicht mag. Gott möchte einfach Vielfalt haben und zeige, dass er Herr in jeder Situation ist. Und wenn man sich so den Haufen da anguckt, ist ziemlich bunt gemischt. Menschlich gesehen wäre es eigentlich schwierig, uns zusammenzuhalten. Wenn ich zum Beispiel dran denke, mein guter Freund Micha, im menschlichen gesprochen, kommen wir überhaupt nicht miteinander aus, ja. Zum Beispiel hat er sich jetzt ein neues Auto gekauft und das war für mich eine Katastrophe, wo ich das gesehen habe. Das ist überhaupt nicht mein Geschmack und ich habe gesagt, also neu und da sind wir überhaupt nicht gleicher Meinung und in viele andere Bereiche auch heute. Aber im Geist sind wir absolut einer Meinung, einer Einheit, weil Jesus uns das gegeben hat, weil wir einfach sagen, wir besinnen uns auf das Wort Gottes und so wie Jesus ist, so wollen wir das haben und wir sind uns da absolut einig. Und das ist die Einheit, von der die Bibel redet. Vorhin haben wir das ja gehört, wie der Rolf auch gesagt hat, wir wollen beten, auch für Einheit, auch unter die Christen. Das ist gut, aber lasst uns nicht bloß beten für die Einheit, sondern lasst uns Einheit auch praktizieren. Und Einheit heißt nicht in erster Linie, dass jetzt zum Beispiel von einer anderen Glaubensgemeinschaft, die dass ich von anderer Glaubensgemeinschaft alle Grundsätze als richtig darstelle. Ja? Ich mache jetzt ein Beispiel, ich bin da ganz ehrlich. Ich habe öfters mit der Lieberzeller Gemeinschaft zum Tor gehabt. Ja? Und die haben nicht die Lehre von der Taufe wie mir. Die haben nicht die Lehre von der Geistestaufe wie mir. Und ich sehe das auch anders und ich lehre das auch anders in meiner Jugendgruppe und auch in der Predigt. Aber trotzdem muss ich sagen, sind es meine Geschwister, sie haben Jesus lieb und auf ihre Art und Weise verherrlicht sie Gott in ihrer Art und Weise. Und wie gut oder schlecht es jetzt ist, was sie machen, das ist ja nicht meine Entscheidung, sondern Gott wird es entscheiden. Gott wird es richten oder nicht richten, segnen oder nicht segnen. Das liegt also in Gottes Hand und nicht in meiner Hand. Und deswegen habe ich einfach gemerkt, ich entscheide mir einfach da dazu, zum sagen, ich habe meine Geschwister lieb und mit ihnen gemeinsam Jesus. Mir aber damals im Jahr 2006 war das, glaube ich, ja, ich glaube 2006, da hat man versucht, durch organisierte Treffen irgendwie Einheit zu schaffen. Und hat's geheißen, wir treffen uns immer sonntags, die jugendlichen Christen, um Einheit zum bauen. Das hat aber gar nicht funktioniert. Die wenigsten von der Gemeinde sind gekommen, wir waren immer nur 10 Leute oder sowas, aus allen Gemeinden in Geislingen oder 20 Leute, es sind immer weniger geworden. Und man hat einfach gemerkt, dieses erzwungene Treffen, das hat nichts hervorgebracht. Irgendwie ist es nichts passiert. Ein Jahr später haben wir eine Veranstaltung gehabt, vielleicht kennt ihr das. Jesus House hat es geheißen. Das ist so von Pro Christ, das für Jugendliche. Und als wir Jesus House gemacht haben, da war auf einmal Einheit da. Warum? Weil alle haben die Vision gehabt, was für Jesus zu machen. Etwas zum Erleben und das Reich Gottes zum Bauen. Wir haben die Vision gehabt, einfach die Menschen in Geislingen, wir haben diese Zielgruppe gehabt, die Menschen, wo Jesus nicht kennt, zu Jesus zu führen. Also die jugendlichen Menschen vor allem jetzt, weil wir auch Jugendliche waren. Und das ja auch für Jugendliche gedacht war. Und das hat uns auf einmal zusammengeschweißt damals. Das hat Einheit hervorgebracht, ja. Also wirkliche Einheit kommt aus dem Geist und kommt nicht aus dem Fleisch. Deswegen können wir auch nicht mit Strukturen Einheit herbringen, sondern es geht nur, wenn man auf Jesus schaut. Und ich denke auch, dass hier Unterschiede sind in der Gemeinde, ohne dass ich jetzt jeden genau kenne oder sowas. Könnt ihr mir vorstellen, dass so mancher von euch schon hier vorne gestanden ist, irgendwas gesagt hat und der andere am Platz gedacht hat, ja, das finde ich jetzt aber nicht richtig so. Dann hab den Mut, geh auf den zu und sag ihm, du findest das nicht richtig so. Aber richte nicht der andere deswegen und lass uns deswegen nicht voneinander gehen und uns spalten. Sondern da wirklich zusammenbleiben. Also, Jesus möchte nicht bloß, dass ein paar einzelne Menschen hier wie der Wind durch die Gegend weht, sondern Jesus möchte, dass alle Kinder Gottes vom Geist Gottes geleitet sind. Das heißt aber nicht, dass Chaos herrschen soll. Das ist das, was ich auch mal wieder gemerkt habe. Manche Christen nehmen das als Vorwand, wenn man sagt, man soll sich vom Geist Gottes führen lassen. Jetzt darf man rebellisch sein, jetzt darf man Chaos machen. Das heißt gar nicht in der Bibel, dass man sich deswegen rebellisch aufführen soll oder Chaos machen soll. Sondern Gott hat eine Ordnung, aber seine eigene Ordnung. Und es ist einfach wichtig, dass wir in diese Ordnung von Gott kommen, die für uns hat. Und ich möchte uns einfach da auch wirklich ermahnen und sagen, lasst uns wirklich vor Gott die Entscheidung treffen. Vielleicht auch jetzt, machen wir das mal zusammen. Ich bitte euch mal einfach die Augen zum Schließen. Wer das will, niemand muss das jetzt machen, aber wer möchte, kann mal die Augen schließen. Und jetzt versuche mal den Punkt zu verstehen, was mir gerade so wichtig ist, einfach, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Oft wollen wir Gott so eingrenzen in alle Bereiche. Und ich rede jetzt ja nicht irgendwie von der Leiterschaft, die das versucht zu machen oder sonst jemand, sondern auch als Gemeinde müssen wir das auch mittragen. Sonst funktioniert es ja auch gar nicht. Und wir haben diesen Punkt einfach, dass mir oft sagen, ja, wir wollen Gott in diese Bahne lenken und Gott muss so und so wirken und wir machen erst den Lobpreis und dann die Predigt oder sonst irgendwie. Und dass wir einfach sagen, wir wollen generell in unserem Herz einfach eine Entscheidung treffen, dass Gott Gott sein darf und dass Gott wirken darf, wie er will, wo er will, wann er will. Und nicht bloß in diesem Haus hier, sondern auch in unsere Hauskreise, in unsere Gebetsversammlungen, in unserem Privatleben, in unserem Alltag. Und so mache ich einfach jetzt mal das Angebot und werde jetzt einfach beten und wer will, kann sich mir innerlich anschließen. Das ist einfach ein bisschen allgemeines Gebet, was jetzt beten wird. Vater, im Namen von Jesus kommen wir als Gemeinde zu dir. Und du weißt einfach, Herr, wo jeder von uns immer wieder seine religiöse Bahn irgendwie gehabt hat, Jesus, wo er gesagt hat, du musst so oder so wirken und ja, ich mag das nur auf die Art oder nur auf die Art. Und jeder von uns hat natürlich seine Eigenschaften, aber ich bitte einfach, oder wir bitten dich einfach da, dass du uns da vergibst, wo man dich irgendwie begrenzt, wo mir einfach dein Wirken begrenzt, wo mir einfach dein Name begrenzt. Und ich möchte dir einfach bitten, Herr, dass du einfach wirkst in unserem Leben. Und wir bitten dich, dass du einfach uns da auch dabei hilfst, zu erkennen, wo wir diese religiöse Mauern aufgebaut haben. Hier in der Gemeinde, in unserem Privatleben, wo wir auch waren. Und wir bitten dich in deinem Namen, dass du das wegtust und dass wir wirklich mündig werdet und wirklich Christen sind, die deinem Namen Ehre geben, Jesus. Und dafür danke mir dir, Herr. Amen. Als ich letzte Woche gebetet habe, was ich heute predigen soll. Wie gesagt, habe ich ein richtiges Thema bekommen, beziehungsweise ich habe ein Bild gesehen. Und auf Grundlage von dem Bild habe ich dann einen Text ausgefertigt, von dem ich aber, wie gesagt, bis jetzt her nicht irgendwie merke, ich darf den oder soll darüber jetzt predigen. Also ich glaube, das war dann gar nicht der Sinn der Sache. Ich sage euch einfach, was ich gesehen habe. Ein ziemlich lustiges Bild. Vielleicht kennt ihr das, man sieht es vor allem eigentlich in Amerika, an Weihnachten. Ihr kennt vielleicht diese Zuckerstange. Habt ihr schon mal gesehen? Ja, sieht aus wie so ein Spazierstock, so ein kleiner, ja, so Zuckerstange. Gibt's in Amerika vor allem, das hängen die, glaube ich, immer an den Weihnachtsbaum. Bei uns gibt's jetzt sowas nicht direkt, aber ich habe gewusst, was Gott mir damit zeigen will. Ich kenne das halt so gut, weil ich als kleines Kind so viel Zeichentrickserie gesehen habe aus Amerika und deswegen war das für mich sehr greifbar. Für den Wolfgang wäre vielleicht was anderes greifbar, wäre wahrscheinlich nicht so ein Kinderquatsch und für Moni wieder was anderes. So hat jeder seine eigene Art, wie Gott zu ihm reden muss, ja. Also Gott redet zu mir auf eine andere Art als zu euch. Ja, also Gott zeigt mir oft komische Sachen, wo kein Mensch kapieren wird, wenn ich es dem erklären würde, aber ich weiß, was Gott damit meint. Ja, also Gott redet zu jedem individuell und wenn Gott zum einen eine große Vision und mit Feuer und Engel redet, redet zum anderen vielleicht durch irgendein Bild von einem Kinderwagen und irgendwelche Herzchen, wo blubbert oder was weiß ich. Gott weiß, wie er zu den Menschen reden soll. Das ist dann, und da würde ich das auch nicht richten. Ein Bruder von uns hat mal vor ein paar Jahren ziemlich komischen Traum gehabt, also der war so ein Fantasietraum, wo du denkst, das hat sich angehört wie eine Abenteuergeschichte, aber er hat gewusst, dass Gott zu ihm geredet hat durch den Traum. Die meisten in der Jugendgruppe haben ihn deswegen ausgelacht, was er für ein Schwachkopf ist eigentlich. Aber ich muss ehrlich sagen, heute denke ich mir eigentlich, wenn Gott zu ihm so reden will, soll er es doch so machen. Warum soll ich mich darüber lustig machen? Wenn Gott das mit ihm so machen will, soll er es doch so machen. Also, ich bin auf jeden Fall letzte Woche da gestanden, habe dann betet zu Gott, was ist einfach dran für die Gemeinde? Und habe einfach dieses Bild gesehen von diesem Zuckerstab so gesehen. Und dann habe ich einfach von Gott her gewusst, Gott will damit Folgendes sagen. Mir Christen haltet oft, ich nehme jetzt halt bei den Kugelschreiber als Beispiel, mir haltet oft so eine Art Zuckerstab als Zepter in der Hand, anstatt das Zepter Gottes in der Hand zu halten. Um kurz zu erklären, was ein Zepter ist, ich habe es extra nochmal nachgelesen. Ein Zepter war, das ist jetzt ja nicht mehr so verbreitet, damals unter die Könige eben so meistens ein ellenlanger Stab, also lang wie Elle, meistens reich verziert mit Edelsteinen und sowas. Und dieses Zepter hat bedeutet, ich habe die Macht, ja. Da bin ich also als der König, dann da guckt auf meinem Thron, habe das Zepter in der Hand gehabt und jetzt zum Beispiel irgendeiner kommt und sagt, Kaiser, ja König, hier haben wir einen vor dich gebracht, der hat jetzt irgendwas gestohlen. Was soll man mit ihm machen? Und dann hat er vielleicht zum Beispiel das Zepter vielleicht irgendwie dahin gehalten und gesagt, ja, schlagt ihm den Kopf ab oder so, führt ihn ab und tut ins Gefängnis oder schickt ihn in Freiheit. Der hat mit seinem Zepter dirigieren können und hat mit seinem Zepter einfach Anweisungen gegeben. Vielleicht habt ihr auch schon mal das Buch gelesen von der, was war das, Esther, gell? Oder? Wo die Esther dann zum König hineingegangen ist und das war damals eben die Regel vom König, jeder, der unangemeldet reinkommt, das ist ja so sehr Frechheit, der wird sofort umgebracht. Also der wurde umgebracht, es sei denn der König hat sein Zepter entgegengestreckt. Und der hat ja dann in dem Fall auch das Zepter entgegengestreckt und hat dann die Esther hervorkommen lassen. So, und viele von uns, ich glaube, das ist nicht bewusst, dass Jesus möchte, dass wir nicht bloß gläubig sind an ihn, dass wir bloß irgendwie da sind und irgendwie auch errettet sind auf dem Rettungsboot. Das ist die erste Botschaft für die Menschen, wenn sie sich bekehren. Lass dich erretten und komm auf das Rettungsboot. Aber viele von uns bleiben an dem Punkt stehen und gehen nicht mehr weiter. Und Gott möchte sagen, du sollst nicht bloß mit diesem Zuckerding da irgendwie regieren, sondern du sollst das Zepter Gottes in die Hand nehmen und deine Autorität, die dir Gott gegeben hat, auch in Angriff nehmen. Und das und in den Bereichen, wo du von Gott gesetzt bist, einfach auch in der Autorität auch agiere, ja. Wenn ich zum Beispiel in der Jugendgruppe bin und bin gesetzt von Gott als Leiter und nehme aber meine Autorität gar nicht wahr und schmeichel denen immer und versuche alles nett und recht zu machen und bin ja so lieb und nett und tralala und versuche irgendwie jedem alles recht zu machen, aber lass mich da nicht von Gott führen und nehme auch die Autorität in den Angriff, machen die sich irgendwann alle über mich her und ich bin totales Opfer im Endeffekt. So läuft es ja in der Schulklasse heutzutage, an der Schule in unserem Land, dass die Lehrer oft es gut meinen und werde dann von der Klasse ja in Stücke gerissen. Und Gott möchte nicht, dass, und generell auch, wenn mir dann betet oder sowas, viele beten dann so, ja Herr, also wenn du willst, vielleicht bist du so nett und tust mich dann heil oder das und das. So hat Jesus uns nicht beigebracht zum Beten. Jesus hat uns beigebracht, wir sollen wie granatemäßige Nervensäge beten, lästig sei, die ganze Zeit im Gebet sei. Ich habe dieses damals gelesen, dieses Gleichnis, wo Jesus gesagt hat, wo zum Beispiel die Frau zu dem Richter kam. Das war ein ungerechter Richter und Gott ist ja ein guter Richter. Und dieser ungerechte Richter hat dieser Frau, die ihn die ganze Zeit bedrängt hat in ihrer Sache, irgendwann Recht gegeben. Nicht, weil er gesagt hat, ja, du hast Recht und ich will dir helfen, sondern weil es ihm so auf den Nerv gegangen ist. Und Jesus macht es als Gleichnis für Gott. Das ist doch eigentlich ein komisches Gleichnis, oder? Eigentlich ist doch Gott ein guter Gott. Amen, gell? Gott ist ein guter Gott. Eigentlich hat Gott nicht nötig, dass man sowas macht. Und trotzdem sagt Jesus, wir sollen eine Dringlichkeit hineinlegen. Und ich glaube, Jesus weiß, von was er da spricht. Nicht in erster Linie glaube ich, weil Gott uns nicht erhören will, sondern weil einfach erstens ein Widerstand da ist, ein Widerstand Satans in dieser Welt, der einfach auch durchbrochen werden muss. Es sind geistliche Prinzipien und die werden sich nicht ändern, bloß weil wir keine Lust haben, sondern die müssen gebrochen werden. Und das Wort Gottes zeigt uns, also diese Gesetze müssen erfüllt werden und diese Strukturen vom Satan müssen durchbrochen werden. Und das Wort Gottes zeigt uns, wie wir das machen können. Und Jesus führt uns da einfach durch das Ganze. Auf was wollte ich jetzt eigentlich hinaus im Endeffekt? Ich muss mich wieder fangen, ich komme immer so ein bisschen durcheinander, ja. Genau, Jesus hat dieses Gleichnis gemacht von dieser Frau. Und ich denke, das andere ist, was Gott uns damit zeigen will, ist das, Gott sucht nach Menschen, die ihn von ganzem Herzen suchen, die das ernst meinen. Gott möchte nicht so eine religiöse Show. Das habe ich schon oft gemerkt, wenn wir auch Lobpreis machen oder wenn der Prediger da ist. Oder oft geht es uns so, wenn man geistliche Dienst macht für Gott. Man macht's halt, weil man soll das halt machen oder vielleicht macht es kein anderer oder sowas. Aber ihr merkt, wenn das Herz nicht dabei ist in der Sache, dann bewegt sich auch nicht viel. Jesus hat mal gesagt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ich habe immer wieder gemerkt, wir müssen uns dazu, wenn ich sage müssen, meine ich jetzt nicht, man muss als Appell, sondern wenn wir es nicht tut, wird es halt nicht passieren. Ich habe immer wieder gemerkt, man muss sich sagen, ich möchte, dass Jesus mein Schatz ist. Weil wenn Jesus mein Schatz ist, dann ist auch mein Herz bei Jesus. Und die Frage ist, wenn ich morgens in den Gottesdienst komme, nur als Beispiel jetzt, man könnte es auch im Alltag einwenden oder sowas. Wenn ich in den Gottesdienst komme, was ist eigentlich mein Ziel hier im Gottesdienst? Was möchte ich hier eigentlich erleben? Was ist mein Ziel? Mit welcher Haltung komme ich da her? Komme ich nur mit der Haltung her, damit halt ein cooles Programm ist oder dass man mich halt gesehen hat oder dass Gott im Himmel halt aufschreibt, ja, war anwesend, ja. So, als ich Konfirmation gemacht habe mit 14, da war ich noch nicht gläubig. Und dann haben wir immer eine Kerze anzünden müssen morgens, wenn man in Gottesdienst kommen ist. Und die Kerze hat halt im Laufe des Jahres abbrennen sollen. Und das hat dann eben, die war eben so ausgelegt, dass eben, wenn die Kerze im Großen und Ganzen abbrennt ist, dann hast du deine Stunde erfüllt, die du da erfüllen musst, ja. Und du bist halt morgens gekommen, hast deine Kerze anzündet, hast sie hingestellt. Ich habe mir reinguckt damals, habe das über mich ergehen lassen, habe innerlich bloß gedacht, oh, ich will endlich heim. Zum Glück kommt halt Formel 1, das war nur zu der Zeit, wo der Schuhmacher noch gefahren ist und dann schon sein 6. Weltmeister, glaub, gemacht hat oder so. Und ich habe dann damals einfach, das war mir wichtig, mein Herz war beim Schumi und heute ist Formel 1 um 12 Uhr, jetzt mach fertig, fahre, ich will heimgehen. So war meine Einstellung damals. Und völlig kranke Einstellung eigentlich und nur die Kerze anzündet, Hauptsache man hat es hinter sich. Und das ist genau das nicht, was Gott von uns haben will, sondern Gott möchte uns hier begegnen. Deswegen habe ich eingangs auch schon gesagt, lasst uns diese Strukturen ablegen, dieses Denken, also ich sage nicht, dass Strukturen falsch sind, aber ich möchte Folgendes sagen. Wenn wir versuchen, Gott immer zu begrenzen oder auf dem Niveau zu halten, kann er vielleicht nicht so wirken, wie er das will, das glaube ich eigentlich. Und wenn man wirklich ein Verlangen hat, Jesus zu begegnen, dann gibt mir ihm einfach auch Raum. Ich habe vor einer Weile die Angewohnheit gehabt, ich habe betet und habe gedacht, ich muss so meine 45 Minuten einhalten. Das war so mein innerliches Ding, ja. Und ich habe die 45 Minuten eingehalten beim Beten. Und es war dann irgendwie so zäh und schwierig. Und ich habe auch nicht gewusst, wie soll das weitergehen. Und dann habe ich irgendwie auch gedacht, nee, du musst auch nicht, du kannst auch bloß 30 Minuten. Und das Krasse ist, seitdem ich mich dazu entschieden habe, ich muss jetzt keine Zeit erhalten, sondern ich bete einfach aus Freude an Jesus und begegne ihm, kam der Heilige Geist über mich. Und es kam Freude, es kam Kraft. Und dann jedes Mal bin ich danach entsetzt, dass dann zum Beispiel über Stunde oder so vorbei war. Dann ist die Zeit verflogen. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass man das Unechte weglegt und das Echte in die Hand nimmt. Und ich merke das leider bei uns in der Gemeinde und ich befürchte, dass es bei vielen euch auch so ist, wenn man zum Beispiel einen Lobpreis macht. Für viele ist Lobpreis nur irgend sowas. Ich stehe hin, ich singe halt die Lieder, weil man singt halt. Ja, aber wir sind kein Musikverein. Wir singen nicht die Lieder, weil wir ein Musikverein sind oder weil Rolf so gut Gitarre spielen kann oder Susi so gut singt oder so, sondern wir machen das, weil wir Jesus begegnen wollen. Dieser Lobpreis gibt Gott die Ehre und immer dem, was du die Ehre gibst, dem gibst du auch Raum. Das ist auch ein Prinzip einfach, ja. Allem, was du Ehre gibst, gibst du auch eine gewisse Freiheit, einen Raum, eine Autorität. Und wenn mir Gott die Ehre gebet, kommt auch die Gegenwart Gottes hierher. Das ist der Sinn vom Lobpreis eigentlich. Mir gebet Gott die Ehre, erstens, weil er hat's verdient. Zweitens, weil wenn Gott Ehre bekommt, kommt er auch in Gottesdienst, er fühlt sich hier wohl, der Heilige Geist, und dann wirkt er. Und dann kommt das Dritte, die Begegnung zwischen Gott und Mensch. Gott möchte uns begegnen. Gottesdienst heißt, dass Gott uns begegnet und mir Gott begegnet. Gott möchte uns dienen und mir soll Gott dienen. Vielleicht kommt jemand von euch heute Morgen und sagt, er ist total innerlich angeschlagen, er braucht Ermutigung. dann mach im Lobpreis einfach dein Herz auf und sag, Jesus, mir fällt es gerade so schwer, aber ich strecke mir einfach aus und empfange jetzt von dir. Und Gott gibt es, da bin ich sicher. Und andere sagt, ich bin so glücklich und so erfüllt, dann preis einfach Gott und heb das Niveau vom Lobpreis hoch. Ich habe immer wieder gemerkt, wenn man im Lobpreis ist und viele Leute da sind, die von Herzen anbetet, dann sind es wie Säule, die dieses ganze Niveau vom Lobpreis hochhebt. Es tut sich was, das ganze Niveau vom Lobpreis wird hochgehoben. Und das ist das, was Gott einfach haben möchte, dass wirklich Salbung da ist, dass wirklich seine Gegenwart wohnen kann. Und das Ganze, was ich jetzt gerade erklärt habe, funktioniert nicht, wenn man das nur am Sonntag macht, sondern es muss ein Lebensstil von uns sein, Jesus jeden Tag zum Begegnen. Zum Beispiel heißt es im Korintherbrief, wenn die Gemeinde zusammenkommt, ein jeder habe etwas. Ich kann aber nur etwas, oder ein jeder habe etwas, also etwas für die Gemeinde. Ich kann aber nur etwas haben, wenn ich es auch empfangen habe. Wo empfange ich das? Vielleicht im Gottesdienst, aber ich glaube, in erster Linie empfange ich das selber von Jesus in meinem Alltag. Und ich glaube nicht, dass wir im Alltag vor uns hinleben können und dann versuchen, im Gottesdienst auf einmal die religiöse Tour aufzubauen oder irgendwie das religiöse Gebilde zu machen. Und dann hoffen wir, dass es irgendwie funktioniert, sondern ich glaube, es wird nur funktionieren und ich glaube, dass nur dann diese Erweckung, oder wie man es immer nennen will, kommen wird, wenn wirklich jeder in dieser Beziehung zu Jesus lebt und dass wir, wie Jesus sagt, in diesem Geistlichen lebt, dass man das Reich Gottes sehet, dass uns Dinge bewusst sind, dass wir in dem Wandel, das Gott für uns hat. Ich mache ein Beispiel. Ich habe vor viele Jahren von Gott aufs Herz gelegt bekommen, dass ich eben missionieren soll in Geislingen, dass ich was machen soll. Und die letzten Monate war ich sehr entmutigt. Wir haben kaum noch Leute gehabt, die mitgegangen sind zum Missionieren. Ich habe selber nämlich viel Freude gehabt, das zu machen. Fast kein Mensch hat uns mehr zugehört. Wir haben sowieso bloß noch Flyer verteilt für Gottesdienste, aber wirklich Gespräche gab es auch keine mehr. Und ich war so niedergeschlagen. Und nächste Woche haben wir einen Jugendgottesdienst. Und ich habe mir überlegt, sollen wir eine Woche vorher auch nochmal rausgehen und einladen oder etwa. Und ich war im Hin und Her. Ich wusste, es ist eigentlich gut. Aber irgendwie war ich so nur entmutigt und irgendwie so traurig, dass nichts lief in letzter Zeit, aber ich habe einfach gesagt, ich mache es jetzt im Glaube, Jesus. Jetzt muss ich auch zugeben, es hat auch ein Ereignis gegeben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Pierre Vogel kennt. Sagt euch vielleicht etwas, das ist ein sehr, sehr radikaler Islamist oder Muslim oder wie man es nennen soll. Das ist ein Deutscher und der hat sich vor ein paar Jahren zum Islam bekehrt. Und da gibt es auf YouTube einige Videos und der tut richtig Missionäre auf der Straße und Kundgebungen machen über Allah und alles mögliche und der Koran verbreitet und so. Und also so heftig wie der Islam predigt, kenne ich wenig Christen, die Jesus predigen. Also der hat richtig Eifer, richtig, sagen wir mal Salbung, halt eine andere Salbung, aber es ist was dahinter. Und er hat richtig Power. Und als ich das letzte Woche im Video mal gesehen habe, wie der so drauf ist, da ist mir einfach innerlich das Ding losgegangen. Jeder eifert irgendwie für seine Religion, bloß die Christen machen nichts. Wir hocken so rum und bewegen nicht viel, aber die Moslems, die kommen ins Land und predigen. Dann ist ein junger Mann gekommen und hat in dieser Veranstaltung von diesem Pierre Vogel gestört. Der hat ihm irgendwie rumgeschrien, ja, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr. Und war ein junger Christ, der war halt ziemlich eifrig, ob das jetzt richtig war oder nicht, weiß jeder. Jedenfalls hat dann der Pierre Vogel gesagt, ja, dann komm doch mal nach vorne, du störst ja bloß die Veranstaltung. Ist auf die Bühne gekommen, das war irgendwo in der Stadt. Und er kennt sich halt aus mit der Bibel. Und dann hat er dem jungen Mann Fragen gestellt. Ich will das jetzt nicht alles erklären, euch auch nicht verwirren. Jedenfalls hat er in 3-4 Fragen den ganzen christlichen Glaube, beziehungsweise diese Beziehung zwischen Jesus und Gott dem Vater, total kaputt gemacht. Also er hat da einfach schon ein paar Beispiele genannt und der junge Christ wusste nicht mehr, wie er darauf antworten soll. Alle Leute haben gelacht, was für ein Quatsch eigentlich das Christentum ist. Und der Junge wollte sich dann irgendwie rechtfertigen und der Pierre hat ihn dann wieder runtergeschickt von der Bühne. Also danke für deine Religion, bekehr dich lieber zum Islam, so auf die Art hat er das dann gebracht. Und wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist eine Katastrophe, da ist so eine Zerstörung in unserem Land, dass die Christen so, sage ich mal, angegriffen werden. Die jungen Leute wissen gar nicht, wie sie sich verantworten sollen. Sie wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Warum? Weil sie gar nicht gelehrt sind, weil sie sich vielleicht gar nicht mit Jesus so beschäftigen. Und auf einmal steht einer da, ein gestandener Mann wie der Kerle da, und du kannst nichts entgegensetzen. Und in mir war einfach das Verlangen, dass ich gesagt habe, Jesus, ich möchte wirklich junge Menschen im Wort Gottes ausbilden, ich möchte junge Menschen voranbringen. Da ist wieder Motivation in mir entstanden, dass die jungen Leute wirklich Jesus in der Welt verkündigen können. Und dann ist auch die andere Motivation wieder mehr gekommen, ja, wir wollen missionieren. Jetzt bin ich also gestern Abend nach Geislingen, zu meinem Erstaunen sind insgesamt nur 2 Leute kommen, ich und ein anderer. Ich habe gehofft, dass vielleicht noch 5 oder 10 andere da sind. Da waren wir zu zweit. Und dann sind wir nur zu zweit auf die Straße rausgegangen. Und als wir auf die Straße rausgegangen sind, war auch erst nicht viel los. Und ich habe schon wieder gedacht, oh, was gibt's heute wieder nach? Aber irgendwie habe ich den Glauben gehabt, es passiert irgendwas. Und mein Kumpel hat dann so den Eindruck gehabt, er soll in irgendein Café reinhocken und da mit dem Mann schwätzen, mit dem Besitzer. Und da habe ich gesagt, das habe ich jetzt gar nicht im Gefühl. Ich will das jetzt nicht machen, ich will auf die Straße raus. Ja, dann trennen wir uns halt. Und dann haben wir zwei, obwohl wir nur zu zweit waren, auch noch trennt. Jetzt würdest du sagen, ja, biblisch ist das aber nicht richtig. Man soll ja immer zwei und zwei. Ja, aber Gott hat manchmal vielleicht auch was anderes vor. Dann ging der da rein. Dann bin ich die Straße entlang gelaufen und habe kaum noch Menschen gesehen. Dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt machst du halt die Runde und drehst wieder um und kommst zurück und gehst halt zu ihm dann. Aber auf einmal, ganz am Ende von der Fußgängerzone, links auf der Parkbank, sind zwei junge Mädels geguckt. Beide 16. Und die waren eigentlich von ihrer Art total abweisend. Die wollten gar nichts von Gott wissen, haben sich total drüber lustig gemacht. Aber haben mir zugehört, haben Fragen gestellt und so ergab sich ein Gespräch von 1,5 bis 2 Stunden. Also richtig langes Gespräch. Ich durfte mich dann auch hinsitzen, die haben mich dann nach meiner Bekehrungsgeschichte gefragt. Ich habe denen nicht meine Bekehrungsgeschichte aufgedrückt, die haben mich gefragt. Die haben mir immer Fragen gestellt. Ich habe einfach durch die Frage, die sie gestellt haben, Antworten geben können und sie haben so von Jesus was kennengelernt. Und ich habe einfach, obwohl jetzt menschlich gesehen, die sich nicht bekehrt haben, habe ich innerlich einfach von Gott gemerkt, das war das, was Gott für mich vorbereitet hat. Und ich will damit jetzt einfach den Kreis nochmal schließen. Es lohnt sich für Gott loszugehen. Ob das jetzt missionierisch, ob das jetzt Lobpreismacher ist. Egal was wir machen, wenn wir es für Gott machen, es lohnt sich. Gott wird's vorbereiten. Gott hat es gestern Abend für mich vorbereitet. Das hat absolut passt mit denen zum Reden. Und ich durfte danach nur für die eine beten, die überhaupt nicht glaubt, dass Gott was macht. Und die andere hat dann noch sogar zu mir gesagt, würdest du auch noch für meine Schwester beten, weil die ist eben drogensüchtig und so weiter, dass die auch noch frei wird. Also in diesem Mädchen ist eine Art Glaube entstanden in der Zeit, dass Gott was tun kann. Natürlich war ich danach sehr scharf dahinter, viel zum Beten und habe heute für betet, dass Gott wirklich was macht jetzt, weil ich möchte wirklich, dass da auch was passiert und dass die Mädels das sehen. Aber so ist Gott. Gott bereitet Sachen vor und Gott belohnt seine Kinder, wenn wir vorangehen. Und ich bin gerade in einer Phase, wo ich wieder lerne, Gottes Stimme zu hören. Das ist auch so ein Punkt, der mir jetzt einfach heute Morgen noch wichtig war, wo ich glaube, Gott möchte auch in dem Punkt zu euch reden. Wahrscheinlich haben viele von euch auch Schwierigkeiten gehabt oder haben noch Schwierigkeiten oder stellt sich jetzt erstmal die Frage, wie das aussieht. Wie kann man Gottes Stimme hören? Ich habe mir jahrelang den Kopf zerbrochen. Wie kann man Gottes Stimme hören? Ich habe versucht, in der Bibel das auszuarbeiten, habe aber nicht so die Lösung gefunden, wo mir irgendwie geholfen hat. Ich habe mit Leuten drüber gesprochen. Es hat mir aber auch nicht so geholfen. Dann habe ich immer wieder die Aussage gehört von Christen, Gott rede den ganzen Tag. Dann habe ich aber irgendwie gedacht, ja, wenn Gott den ganzen Tag redet, warum höre ich ihn dann nicht? Der redet nicht den ganzen Tag. Aber andere haben gesagt, Gott redet den ganzen Tag. Dann habe ich gedacht, ja, dann redet er halt zu ihnen, hat er sie halt mehr lieb. Dann habe ich gedacht, gut, wenn das nicht funktioniert, muss man sich mit Gewalt holen. Also bete mir, faste mir, dass ich Gottes Stimme hören kann. Jetzt habe ich das auch zeitlang gemacht. Das Problem war, dass durch das Beten und Fasten ist zwar was passiert, aber ich habe Gottes Stimme deswegen nicht gehört. Und ich habe es immer so kompliziert gemacht. Wie kann man lernen, Gottes Stimme zu hören? Redet Gott überhaupt? Wie kann ich meine Ohren aufmachen? Wie kann ich prüfen, ob es von Gott kommt oder nicht? Und viele haben irgendwelche Eindrücke. Was ist da von Gott? Und irgendwann kam ich einfach an den Punkt, und das hat mir Gott erst vor ein paar Wochen einfach gezeigt, dass es ganz einfach so ist. Dann machen wir einfach ein Beispiel. Rolf, kommst du kurz einfach nach vorne, bitte, um es einfach mal zu zeigen. Ja, ich mach nix. Genau. Jetzt stellen wir uns vor, der Rolf wäre Gott. Ja, ist schwierig, man braucht viel Glaube, nein. Aber jetzt stellen wir uns einfach vor, Rolf wäre Gott. Wenn ich jetzt als Kind Gottes hier stehe und mir stellt uns vor, überall, jeder redet, jeder macht irgendwas, es ist laute Geräuschkulisse. Und der Rolf würde jetzt reden, generell zu alle seine Kinder. Gott kann es ja gleichzeitig, also er wäre jetzt Gott, Gott redet zu alle seine Kinder. Wenn ich weit entfernt bin von ihm, weil ich mich den ganzen Tag halt mit Zeitung lese, mit meinem Häusle, mit meiner Arbeit, mit meinem Auto, mit alle Dinge beschäftigt, dann höre ich ihn nicht. Warum höre ich ihn nicht? Weil ich einfach weit weg bin von ihm. Nicht, weil er mich nicht lieb hat. Nicht, weil er nicht redet, sondern weil ich einfach nicht bei ihm bin. Weil ich meine Zeit mit anderen Sachen verbringe. Vielleicht kennt ihr das auch. Oder mir ging es oft so, ich habe im Alltag irgendwelche Sachen mit Zug gedröhnt. Und als ich auf einmal in einer Situation war, jetzt muss ich schneller Entscheidung treffen, dann habe ich gesagt, oh Gott, bitte gib mir Wort, was soll ich jetzt machen? Und in meinem Kopf ist alles hat sich alles dreht, aber ich habe keine Antwort von Gott erstmal gekriegt. Und dann habe ich gedacht, warum hilft mir Gott jetzt jeder? Die Prediger immer mit dem blöden Geschwätz, ja Gott redet immer, ja von wegen, hat überhaupt nicht funktioniert. War ich frustriert. Bis ich mit der Zeit gemerkt habe, nein, Manuel, du musst was machen. Fang an, weg zum Laufen von den Dingen, die dich von Gott abhalten und sei in Beziehung mit Gott. Wenn ich jetzt auf einmal bloß einen Meter Abstand habe, höre ich mehr. Ich höre auf einmal seine Stimme mehr und mehr, weil er schreit jetzt nicht extra lauter oder ist leiser, sondern er ist da. Aber diese Kulisse von vorher habe ich verlassen und wir bewegen mich mehr und mehr auf Jesus drauf zu. Und die Menschen, die in einer engen Beziehung mit Jesus leben, die brauchen sich nicht verkrampfen und irgendwie versuchen, den Himmel runterzumollen, sondern sie hören die Stimme Gottes die ganze Zeit. Dankeschön, du kannst wieder hinsitzen, bist erlöst. Das ist einfach das, was mir Gott die letzte Zeit gezeigt hat. Wir müssen uns nicht irgendwie religiös verkrampfen. Gott will nicht, dass wir irgendwie versuchen, da Gebilde aufzubauen. Das habe ich auch gestern zu diesen Mädels gesagt. In alle Religionen wird dir gelehrt, du musst etwas tun, um zu Gott zu kommen. Aber bei Jesus ist es ganz anders. Gott kam zu den Menschen herab. Gott hat den Himmel auf die Erde gebracht. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, darin zu leben, was Jesus für uns hat und was Gott für uns hat. Und es geht, wie gesagt, nicht bloß darum, dass wir irgendwann mal in den Himmel kommen, sondern dass wir in Mündigkeit hineinkommen, dass wir fähig sind, andere Menschen anzumleiten, dass wir, das habe ich nicht hier gesagt, das habe ich letzte Woche in Geislinger gesagt, Paulus sagt zum Beispiel einmal zum Timotheus, vertraue die Dinge, die ich dir gelehrt, die ich dir beigebracht habe, andere Menschen an, also treue Menschen an, die dann fähig sein werden, auch andere zum Lehren. Die Bibel sagt uns, dass nur wenn Menschen treu sind, auch fähig sind, andere anzumleiten. Und es geht hier nicht darum, dass wir nur dann Prediger ausbilden, die dann predigen, sondern jeder von euch soll fähig sein, andere was weiterzugeben. Was ist, wenn jetzt zum Beispiel morgen der Matthias einkaufen geht und geht in den Supermarkt und auf einmal ist da irgendeine Frau, die vielleicht sogar auch Christ ist, sie kommen ins Gespräch, dann kann er sich auch nicht vorher heute Predigt ausdenken, was der Frau sagen soll, sondern morgen muss der Matthias schlagartig bereit sein, der Frau was von Jesus zu erzählen oder was weitergeben zu können. Und es funktioniert nicht, wenn man das irgendwie versucht vorzubereiten oder sich da jetzt zu der Lobpreis speziell vorzubereiten, sondern es muss alltäglich da sein. Und ich denke, so wird es auch die Lobpreiser gehen. Wenn man im Alltag keine Beziehung zu Jesus hat, wird im Lobpreis auch keine große Gegenwart Gottes kommen, weil man einfach gar nicht weiß, wie funktioniert das Ganze. Weil das genau das ist, was Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht von Neuem geboren seid, wenn ihr nicht in dieser Geisteserfüllung lebt, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Es ist der Zugang zum Reich Gottes nicht da oder einfach die Sinne sind nicht auf das eingestellt oder geschärft. Und ich merke, wenn ich Zeit verbringe mit Jesus, wo ich viel bete, wo ich viel in Gemeinschaft mit Gott lebe, dann ist für mich viel leichter, auf Jesus zu hören. Dann ist viel einfacher eigentlich, viel entspannter. Und Gott redet viel stärker durch sein Wort. Und in den Zeiten, wo mein Herz gar nicht bei Gott ist, da ist das Wort so trocken und so schwierig und so zäh und es macht überhaupt keine Freude. Und Jesus sagt einfach zu uns, dass wir von ihm wirklich gesetzt sind. Das heißt zum Beispiel in der Offenbarung 1, Vers 5, dass er uns gelebt hat und er hat uns zu Könige und Priester gemacht. Habt ihr das schon mal gelesen? Es heißt in der Bibel, wir sind zu Könige und Priester eingesetzt. Jeder von euch ist durch den Glauben an Jesus nicht nur ein Kind Gottes. Das ist der Schritt 1. Aber es geht weiter. Es geht in der Dienst. Wir sind Könige und Priester für unseren Gott. Und als König tust du regieren und tust Sache entscheiden. Und das ist das, was Gott für uns haben möchte, dass wir wirklich in seinem Reich regiert und wirklich sein Name groß macht und dass mir wirklich andere Menschen zu ihm führt, dass mir wirklich stark da steht vor dieser Welt, nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner Kraft heraus. Andere Bibelstelle, was mir zu einer eingefallen ist, ist zum Beispiel Epheser 2, Vers 6. Jetzt geht doch noch ein bisschen ins Konzept, weil ich merke, jetzt das passt nur die paar Stellen. In Epheser 2, Vers 6, da heißt es, Gott hat uns auch mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Da heißt es jetzt nicht, dass Gott uns eines Tages auferwecken wird. Ja, er wird uns auferwecken. Es gibt diese Auferstehung. Aber geistlich gesehen sind wir jetzt schon mit Jesus auferweckt. Wir sind geistlich mit Jesus versetzt an himmlische Regionen. Das heißt, unser Körper ist zwar hier, unser Geist ist auch hier, wir sind jetzt nicht irgendwie geteilt, aber unser Geist hat jetzt Zugang zum Heiligtum Gottes. Wir haben jetzt die Möglichkeit einzutreten. Im Hebräer 10, Vers 19 steht es so drin, dass es jetzt einen Eingang gibt zum Heiligtum. Jesus hat diesen Weg bereitet und wir können uns jetzt Zugang verschaffen zu den himmlischen Dingen und können einfach unsere Autorität einsetzen, wenn wir im Geist sind, wenn wir zum Beispiel betet, so wie wir es vorhin gemacht haben im Lobpreis, wenn wir gesagt haben, wir singen jetzt dieses Lied speziell in diese Situation hinein. Es gibt Christen, die haben zu mir gesagt, es steht aber nicht in der Bibel sowas. Ja, in der Bibel steht nicht alles drin, weil Gott kann schon nicht in die Bibel alleine reinpacken. Gott ist viel zu groß, als dass du alles in die Bibel schreiben kannst. Aber die Bibel ist das lebendige Wort Gottes und die Bibel prägt uns und lehrt uns und befähigt uns dazu, zum Verstehen, was Gott wohlgefällig ist. Ja, Gott geht es nicht in erster Linie darum, dass wir alle Bibelstellen auswendig können und in jeder Situation jede Bibelstelle zitieren müssen, sondern die Bibel prägt unseren Verstand und die Bibel prägt unser Wesen und wir werden biblisch verändert, unsere Sinne werden erneuert. Das ist das, was ich immer wieder gemerkt habe. So, nur stur Bibelverse auswendig lernen an sich bringt nicht viel, sondern unser Sinn muss erneuert werden. Gott muss unser Denken und unsere Art erneuern. Ein Kumpel von mir hat gerade zum Beispiel ganz große Probleme. Der der arbeitet mit Menschen zusammen und muss da auch ein bisschen so, wie soll ich das jetzt sagen, ja, der muss einfach auch psychisch denen ein bisschen helfen in ihrer Psyche, in ihre Probleme. Und in seiner neuen Arbeitsstelle, wo er jetzt ist, da darf er das nicht mehr auf die Art machen, wie er es bisher gemacht hat. Er hat sich halt bisher immer so von Gott leiden lassen und es halt auf seine Art gemacht. Und jetzt der Arbeitgeber sagt, nein, nein, so und so funktioniert es nicht, man muss es auf die und die Methode machen. Und er hat gesagt gestern zu mir, er merkt einfach, wie die Menschen ganz anders geprägt sind von der Welt. Dieses Denken von den Menschen ist ganz anders als das Denken, was er jetzt mittlerweile hat, weil er seit vielen Jahren mit Jesus lebt. Und Gott verändert unser Denken und möchte es anders machen. Lesen wir noch eine Geschichte da dazu. Zu dem ganzen Thema. 2. Könige 6. Jetzt halt mal, wo ist denn da? Das ist so ein Beispiel von dem, was ich vorhin gesagt habe. Jesus zum Seher. Ich lese einfach mal vor. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mitlesen. In der anderen Übersetzung. Das ist 2. Könige, Kapitel 6, ab Vers 8. Da heißt es, das lesen wir von 8 bis 23, okay. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel, und er beratschlagte sich mit seinen Knechten und sprach, da und da soll mein Lager sein. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an jenem Ort vorbeizugehen, denn die Aramäer kommen dort herab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes genannt und von dem er ihn gewarnt hatte, und er nahm sich dort in Acht. Dies geschah nicht bloß einmal oder zweimal, also wahrscheinlich passierte das recht oft, die Situation. Der hat ihn gewarnt. Da wurde das Herz des Königs von Aram unruhig darüber, weil er gemerkt hat, sage mal, alles, was ich mir vornehme, funktioniert. Der weiß alles, der andere König. Und er rief seine Knechte zu sich und sprach zu ihnen, könnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsrigen es mit dem König von Israel hält? Also er hat jetzt gedacht, dass einer von seinen Leuten mit dem König von Israel Betrug macht, so sehr seine Regierung hintergeht und ihm eben immer erzählt, was die Könige von Aram vorhabet. Der König von Aram vorhat. Da sprach einer seiner Knechte, nicht durch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Elisa konnte das deswegen machen, weil Gott ihm das immer gezeigt hat, was die Aramäer vorhabet. Er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie meldeten es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, o weh, mein Herr, was wollen wir tun? Also macht euch mal eins in der Situation. Du bist Prophet Gottes, du hast Gott treu gedient und auf einmal wachst du morgens auf. Dein Knecht geht raus, hat vielleicht, was weiß ich, was, Wasser geholt oder irgendwas, kommt wieder rein und sagt, o weh, Mann Gottes, die ganze Stadt ist umlagert mit den Feinden vom König von Aram und die wollte der nur den Elisa schnappen. Was willst du als einzelner Mensch gegen eine ganze Armee ausrichten? Und, genau, und dann Vers 16. Er sprach, der Elisa dann, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Und als sie zu ihm kamen, bat Elisa den Herrn und sprach, schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, das ist nicht der Weg noch die Stadt. Folgt mir nach, so will ich euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria, also dann zu dem König von Israel. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, damit sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, so dass sie sahen. Und siehe, sie waren mitten in Samaria und so weiter. Und sie haben dann diese Armee von der Aramäer dann am Leber gelassen, haben sie nicht umgebracht und haben sie wieder zurück in ihr Land gebracht. Und seitdem sind diese Aramäer nicht mehr nach Israel gekommen, heißt dann in der Bibel. Also das heißt, die haben dann einfach sich so gefürchtet, wie gewaltig doch Gott ist und wie groß Gott ist. Und Gott hat an dem Tag auch seinen Namen groß gemacht, was auch sehr gut ist. Auf was ihr jetzt hinaus wollt, war eigentlich jetzt nur das, Der Knecht steht morgens auf, macht die Augen auf und sieht auf das Natürliche. Er sieht natürlich, es ist eine Katastrophe. Die ganze Stadt ist belagert von Aramäer, wir haben keine Chance. Bis da irgendwie Hilfe von Samaria kommt oder von den Israeliten, aus dem hat der König von Israel sowieso nicht immer so viel Freude am Prophet Elisa gehabt, das kann ich sowieso vergessen. Und wenn ich sowieso zu spät, ich habe gewusst, es ist jetzt vorbei. Aber der Elisa, der hat was anderes gehabt. Er hat diese Beziehung zu Gott gehabt. Und ich glaube jetzt nicht nur, weil er Prophet war, sondern ich glaube, dass sein Herz da einfach auch ein eifernes Herz für Gott war. Und er hat geistlich gesehen, so wie Jesus gesagt hat, wir sollen das Reich Gottes sehen. Und er hat gesehen, dass über diese oder um diese ganze Armee die Armee Gottes drumherum war, dass die viel größer und stärker ist. Und er hat einfach gewusst, dass geistlich Gott was anderes vorbereitet hat und dass Gott größer ist als das, was die Menschen da aufgebaut haben. Und er war überhaupt nicht in Panik. Er hat einfach nur gesagt, Gott, öffne diesem die Augen, damit er sieht und dass er das eben auch erkennt. Und dann hat er es auf einmal gesehen und gesehen, dass Gott mit ihm ist und dass Gott viel größer ist als das, was die Menschen da aufgestellt haben. Und so ist es einfach schön zum Sehen der Bibel, dass Gott einfach uns in diesen Punkt bringen möchte, dass wir sehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Deswegen lasst uns auch nicht auf die natürlichen Dinge schauen. Wie sieht's im Natürlichen aus? Sondern lasst uns auf Jesus schauen. Ich habe vor einer Woche auch von Gottes Wort einfach gekriegt, so, schau nicht nach vorne, weil ich irgendwie so Gedanken gemacht habe über Zukunft. Und da habe ich gedacht, ja, wenn ich nach vorne schaue, kann in meiner Reaktion, habe ich gleich gedacht, ich schaue nach hinten. Und da habe ich gedacht, schau nach hinten. So in Vergangenheit. Und dann hat Gott gleich zu mir gesagt, schau nicht nach hinten. Und da war ich immer Zwiespalt. Ja, wo soll ich dann hinschauen? Wo soll ich meinen Fokus hinrichten? Und dann hat Gott zu mir gesagt, schau nach oben. Und da habe ich gewusst, Gott will mir damit einfach sagen, es bringt nichts auf Vergangenheit zum Schauen, die zieht dich zurück. Wenn du versuchst, in Zukunft zu schauen und zu sagen, was will ich alles machen oder was soll da kommen, kriegst du vielleicht nur Angst, weil es schwierig ist. Aber wenn du auf Jesus schaust und mit ihm gehst, dann sieht die Welt ganz anders aus, weil du dann siehst, was Gott für dich Gutes vorbereitet hat. Genau. Okay, dann möchte ich einfach zum Abschluss nur beten. Vater, wir danken dir einfach für dein wunderbares Wort und dass du einfach König bist über allem und über unserem Leben. Und Jesus, wir möchten wirklich in tiefere Beziehung zu dir kommen und möchten wirklich erleben, Herr, das, was Elisa erlebt hat, Jesus. Dein Reich zum Sehen, deine Macht zum Sehen, deine Kraft zum Sehen, wie groß du bist, wie gut du bist, Herr. Wirklich zum Erleben, dass du mit uns bist, Herr. Und Vater, da, wie gesagt, wo wir dich einfach bisher in unserem Leben gebunden haben, da bitten wir dich, Herr, dass du uns da wirklich hilfst, wirklich frei zu machen und zu sagen, sei du der Herr in meinem Leben, Jesus. Und sei du nicht bloß mein Erretter und mein Erlöser, der mich mal in den Himmel bringt, sondern sei du wirklich mein Freund und mein Begleiter und sei du der, ja, der mit mir durch dieses Leben auch geht und mit dem ich wirklich viel erleben darf und mit dem ich wirklich Menschen zu dir führen darf, mit dem ich wirklich andere Christen anleiten darf zum Heilen, in dem ich ihnen helfen darf, Jesus, in den Gaben und in der Kraft, die du mir gegeben hast, Herr. Und so bitten wir dich jetzt einfach, dass du wirklich uns als Gemeinde da segnest und uns einfach hilfst, freimütig zu sein. Aber Vater, wir wollen wirklich die Leiterschaft segnen, dass wirklich sie einfach mit Weisheit umgeht und kühn sind und einfach nach dir geht, was du möchtest von ihnen, Vater, dass du wirklich auch ihnen ins Herz gibst, wirklich Zeit mit dir zum Verbringen. Das machen sie ja auch schon. Ich bitte hier, dass das zunimmt, dass sie ja nicht vom Alltag abgeblockt werdet, Herr, sondern dass sie wirklich Zeit mit dir verbringen können, dass sie fähig sind, wirklich ja die Gemeinde zum Leiden, dass auch die anderen Gemeindemitglieder, auch wirklich jeder von uns in der Beziehung mit dir wächst und dass jeder von uns einfach fähig ist, wirklich was beizutragen im Gottesdienst, was beizutragen im Hauskreis, was beizutragen im Alltag, dass jeder etwas habe, weil du etwas gibst, Vater. Und ich bitte einfach, Herr, dass mir da wirklich vorankommt und dass mir einfach, egal was mir macht, bete oder anbete oder in der Predigt vertieft sind, dass mir dich einfach in dem erlebt und dass du dich einfach verherrlichst in dem allem, Jesus. Und es soll wirklich dein Raum sein und deine Gemeinde, Herr. Und wir wollen jetzt dir hinhalten und sagen, ja, dein Wille geschehe, dein Reich komme, so wie du möchtest, so soll es passieren, Jesus. Danke, Herr, für deine Gnade, Herr. Amen.